In der Bundespressekonferenz herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, da gibt es Termine und Frau Hoffmann hat das Wort. Bitte schön.
Ja, einen schönen guten Tag zunächst mal.
Jetzt haben Sie auch Mikrofon,
Entschuldigung. Das ist gut. Also nochmal einen schönen guten Tag und ich beginne mit einem Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Bereits angekündigt hatten wir Ihnen die morgigen Termine des Bundeskanzlers hier noch mal in aller Kürze. Der Bundeskanzler wird anlässlich des 80. Jahrestages des Attentats- und Umsturzversuchs gegen Hitler vom 20. Juli 1944 im Ehrenhof des Bendlerblocks an der Feierstunde zum Gedenken an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft teilnehmen und dort eine Ansprache halten und einen Kranz niederlegen. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler ab 16.30 Uhr am feierlichen Gelöbnis teilnehmen und eine Rede halten. Am kommenden Montag, den 22. Juli, wird der Bundeskanzler dann die Gebirgsjägerbrigade 23 der Bundeswehr auf der Reiteralpe und die Wehrtechnische Dienststelle 52 in Oberjettenberg besuchen. Dabei wird er Einblicke in das breite Fähigkeitsspektrum der Gebirgsjäger sowie die Arbeit der Wehrtechnischen Dienststelle im Bereich Schutz und Sondertechnik erhalten. Sowohl die Gebirgsjäger als auch die zivile Wehrtechnische Dienststelle leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Landes- und Bündnisverteidigung und damit ganz direkt für unsere Sicherheit. Dem Bundeskanzler ist es dabei besonders wichtig, auch in den Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten zu kommen. Es ist ein Pressestatement vorgesehen. Am Montagnachmittag wird der Bundeskanzler ab ca. 17 Uhr an der Eröffnungszeremonie der Welt-AIDS-Konferenz in München teilnehmen und dort eine Rede halten. Die Konferenz wird von der International AIDS Society organisiert, einer Non-Profit-Organisation, die weltweit größte Vereinigung von HIV-Fachleuten ist. Die Konferenz findet insgesamt zum 25. Mal statt und seit 30 Jahren erstmals wieder in Deutschland. Die internationale Konferenz versammelt Betroffene, Angehörige und Vertreter aus den helfenden und heilenden Berufen, Wissenschaft, NGOs und Politik. Der regionale Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz liegt auf Osteuropa. Das Motto ist Put People First. Am Mittwoch, 24. Juli, tagt um 11 Uhr wie üblich das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Abend ab 18.30 Uhr wird in der Kongresshalle in Saarbrücken das nächste Kanzlergespräch stattfinden, bei dem sich der Kanzler wie immer mit Bürgerinnen und Bürgern zu deren drängenden Themen und Fragen austauschen wird. Dabei geht es um gegenseitiges Zuhören, um Wertschätzung und um Offenheit. Die Veranstaltung wird auf bundesregierung.de live gestreamt. Und am kommenden Freitag, den 26. Juli, wird der Bundeskanzler an der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Die Olympischen Spiele finden vom 26. Juli bis 11. August statt und versprechen spannende Wettkämpfe und inspirierende Momente. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung wünschen allen Athletinnen und Athleten erfolgreiche Wettkämpfe und unvergessliche sportliche Augenblicke. Wir freuen uns auf spannende, friedliche und faire Olympische Spiele.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Gibt es zu diesen Themen Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann gibt es eine Reiseankündigung des Familienministeriums.
Bitte schön. Fast, das Arbeitsministerium.
Achso, Entschuldigung, dann habe ich hier die...
Bundesarbeitsminister Heil wird am Samstag aufbrechen zu einer viertägigen USA-Reise. Am Sonntag unter anderem die amerikanische Arbeitsministerin Julie Su treffen, sowie den Direktor des Industrial Policy and Trade Center, Todd Tucker. Und ab Montag wird er in Houston und Austin in Texas mehrere Unternehmen besuchen und auch einen Termin bei der NASA absolvieren. Im Zentrum der Reise stehen die Themen Digitalisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt.
Gibt es dazu Fragen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann habe ich... Ach, jetzt kommt die Reiseankündigung des...
Vielen Dank.
Okay, dann hatten wir hier sozusagen eine unangekündigte Reiseankündigung.
Ich habe die angekündigt, heute Morgen in der Schalte.
Ach so, ja, in der Schalte, aber da nehme ich ja nicht teil.
Ach so,
gut. Also, das ist ja Ihre Schalte, nicht unsere Schalte.
Ich dachte, Sie werden informiert.
Naja, Sie müssen es uns auch noch sagen, sonst weiß ich es nicht. Aber jetzt haben Sie das Wort. Dann hat sich ja geklärt, warum ich hier einen anderen Buchstabenkombination auf dem Zettel hatte. Bitte schön.
Ja, ganz angekündigt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus ist in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag auf ihrer Sommerreise. Die Ministerin besucht Stationen in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen. Sie trifft engagierte Menschen in Städten, Dörfern und Gemeinden, die für Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Stärkung von Demokratie und Teilhabe sorgen. Darüber hinaus tauscht sich die Ministerin zu Themen aus wie Einsamkeit und Kita-Qualität.
Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hat Herr Fischer das Wort nicht für eine Reise, aber für ein anderes Thema.
Ja, ich habe eine Stellungnahme abzugeben. Uns beunruhigt zutiefst, dass sich die Knesset mehrheitlich gegen die Schaffung eines palästinensischen Staates ausgesprochen hat. Die Resolution steht im Widerspruch zu mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Israel entfernt sich damit von der überwältigenden Mehrheit der internationalen Gemeinschaft und isoliert sich selbst. Wir alle wissen, Isolation ist der Feind jeglicher Sicherheit. Und auch wenn die Resolution nicht bindend ist, ist sie dennoch ein Rückschlag in unserem Bemühen, Israels legitimen Sicherheitsinteressen mit dem Recht der Palästinenserinnen und Palästinenser auf Selbstbestimmung in Einklang zu bringen. Für die Bundesregierung ist völlig klar, dass es zur Zwei-Staaten-Lösung keine Alternative gibt, die auch das Recht der Palästinenserinnen und Palästinenser wahrt. Denn nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung kann die Sicherheit Israels auf lange Frist gewährleistet werden. Genauso wie die Israelis haben auch Palästinenserinnen und Palästinenser ein Recht auf ein Leben in Sicherheit und Würde, indem sie ihre Geschicke in einem eigenen Staat selbstbestimmt leiten können.
Gibt es zum Thema Israel Fragen? Ausgedehnt auf weitere Themen, die Israel betreffen. Herr Tufuk-Fickner, Entschuldigung, so, das schien mir doch so.
Ja, genau, tut mir leid. Ich habe für eine Minute geschlafen oder für eine Sekunde. Das passiert ab und zu mal.
Ich sah Sie ja nur schreiben, nicht schlafen.
Ja, okay, gut. Ich habe die Message bekommen. Herr Fischer, es gibt Meldungen aus Israel, wonach die Bundesregierung einen Antrag beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hat, um den Haftbefehl für Herrn Netanyahu und Herrn Galant zu verzögern. Können Sie so einen Bericht bestätigen?
Also die in Ihrer Frage angelegte Unterstellung, wir würden irgendetwas beim Internationalen Strafgerichtshof verzögern wollen, weise ich direkt zurück. Aber lassen Sie mich einmal grundsätzlich sagen, das Völkerrecht gilt immer und für alle. Da gibt es keine Auswahl à la carte. Und das haben wir hier auch öfter schon besprochen. Mit Blick auf das Völkerrecht ergeben sich für die Lage in Gaza und für das Vorgehen der israelischen Armee Fragen. Fragen, die wir hier auch immer wieder ansprechen. Vorfälle wie Angriffe auf Schulen oder auf Krankenhäuser müssen durch die israelische Justiz lückenlos aufgeklärt werden und wo erforderlich bestraft werden. So sieht es eben auch das Statut des ISTGH vor. Und zu dieser Aufklärung haben wir Israel immer wieder aufgefordert. Und wir wissen, dass die israelische Justiz dies auch wiederholt angestoßen hat. Aber es ist auch klar, dass diese Aufklärung aufgrund der Schwere der Anschuldigungen, aber auch aufgrund des anhaltenden Konflikts Zeit braucht. Die israelische Justiz hat in diesem Zusammenhang erklärt, mit dem ISTGH und seinem Ankläger kooperieren zu wollen. Nun hat das ISTGH kürzlich die Möglichkeit für Staaten eröffnet, im Verfahren über die beantragten Haftbefehle ihre Rechtsansichten zu äußern. Wir haben unsere Bereitschaft und unser Interesse angezeigt, dass wir davon als Freund des Gerichts, als sogenannte Amicus Curiae, Gebrauch machen, genau wie eine Reihe von anderen Staaten. Insofern geht der Verzögerungsvorwurf eindeutig fehl.
Aber so ein Antrag wurde eingereicht, Herr Fischer, habe ich das richtig verstanden?
Zunächst hat das Gericht die Möglichkeit eröffnet, sein Interesse anzuzeigen, einen Antrag einzureichen. Darüber entscheidet das Gericht und wenn das Gericht darüber entschieden hat, würden wir gegebenenfalls einen Antrag einreichen, ja. Also es handelt sich zunächst um den Antrag auf Zulassung zum Verfahren als Freund des Gerichts, als Amicus Curiae.
Okay, Herr Ayasch, auch zum Komplex.
Sie haben jetzt gerade gesagt, wegen der Knesset, weil Sie gegen einen palästinensischen Staat gesagt haben. Warum eigentlich bezeichnen Sie immer die Hamas als Terroristin? Und nicht die Israelis. Die Israelis töten jeden Tag Dutzende von Palästinensern. Was ist die Differenz eigentlich Terrorismus auf Ihrem Sicht?
Also, es ist ja sehr offensichtlich, dass die Hamas terroristische Gewalt verübt. Das haben wir am 7. Oktober gesehen. Und auf der anderen Seite ist es sehr offensichtlich, dass Israel dagegen das Recht auf Selbstverteidigung hat, dass es im Rahmen des Völkerrechts ausüben kann. Im Übrigen ist Israel ein demokratisch verfasster Staat. Ich glaube, das beantwortet Ihre Frage.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hatte ich bei das Thema USA. Frau de Maizière, wollen Sie beginnen? Ich muss noch das richtige Mikro finden. Ich glaube so.
Ja, de Maizière vom ZDF. Die Frage wäre, wie bewertet die Bundesregierung die Rede Trumps auf dem Parteitag?
Ja, vielen Dank. Wir bewerten natürlich Reden von amerikanischen Präsidentschaftsbewerbern grundsätzlich nicht. Wir beobachten das Geschehen dort und nehmen das zur Kenntnis, aber wir bewerten das nicht.
Gibt es eine Conclusio dieser Beobachtung? Gibt es ein Gefühl dazu?
Wie Sie wissen, verhalten wir uns sehr zurück in der Kommentierung solcher Wahlkämpfe und innenpolitischer Vorgänge. Und das gilt auch für die USA, unseren wichtigsten internationalen Partner.
So, Herr Hauke auch dazu.
Entschuldigung. Jetzt wollten Sie sich nicht zu Herrn Trump äußern. Nichtsdestotrotz sieht es auch so aus, dass bei den Demokraten möglicherweise es dazu kommen könnte, dass Herr Biden in Kürze zumindest von seinen Ambitionen anzutreten zurücktreten würde. Es gibt zumindest aus den USA entsprechende Berichte. Inwieweit wird die Situation dann für die Bundesregierung nochmal komplizierter? Auf der einen Seite haben Sie es mit Herrn Trump und Herrn Vance zu tun. Und auf der anderen Seite ist dann bei den Demokraten möglicherweise gar nicht mehr klar, wer künftig der Kandidat oder der mögliche Präsident werden würde. Also inwieweit hat das Auswirkungen auf die Vorbereitungen, wie man in Deutschland nach der Wahl in den USA damit umgeht?
Auch da, also beteiligen wir uns jetzt nicht an einer Kommentierung des Wahlkampfes und schon gar nicht an Spekulationen. Das, was Sie gesagt haben, ist ja spekulativ letztlich, aber wir haben das natürlich sehr genau im Blick und bereiten uns auch auf alle Eventualitäten vor, das ist klar.
Herr Lange, dazu?
Ja, nochmal zur Rede, Frau Hoffmann, Herr Fischer. Donald Trump hat ja eine besondere Nähe zu Viktor Orban hergestellt. Da gab es ja nun auch eine Vorgeschichte, die EU und Deutschland betroffen hat. Also wie sehr sorgt es Sie, dass es sich dort womöglich eine, ich nenne es jetzt mal Achse oder eine besondere Nähe zwischen Trump und Viktor Orban andeutet?
Ja, wir haben ja zunächst mal sehr deutlich gemacht hier mehrfach von dieser Stelle aus, dass das, was Viktor Orban außenpolitisch im Moment unternimmt, ein bilaterales Geschehen ist und nichts mit der EU-Ratspräsidentschaft zu tun hat und er dort auch in keiner Weise im Namen der Europäischen Union agiert. Und ansonsten schauen wir uns das an und sehen, was er dort in bilateralen Beziehungen tut. Klar ist, dass er das nicht im Namen der EU tut.
Gibt es weitere Fragen zum Thema USA? Dann, Herr Blinski, Sie wollten das Thema IT-Störungen ansprechen. Da sind wir auch fast in den USA oder mit in den USA.
Ja, eine IT-Störung hat heute den Flugverkehr fast auf der ganzen Welt lahmgelegt. Meine Frage geht dahin, wie sehr ist die Bundesregierung auch von dieser IT-Störung betroffen? Gibt es bei Ministerien oder Behörden auch Beeinträchtigungen diesbezüglich? Und gab es dazu auch eine Sondersitzung oder ist das geplant, wie zum Beispiel in Australien?
Ich würde da die Beantwortung zunächst mal beim BMI sehen. Ich kann lediglich für das Bundespresseamt und das Bundeskanzleramt sagen, dass ich bisher keine Kenntnisse von Störungen habe.
Vielen Dank für Ihre Frage. Vielleicht darf ich zunächst allgemein auf das Thema eingehen. Weltweit kommt es derzeit zu IT-Ausfällen in zahlreichen Branchen. Auch in Deutschland gibt es betroffene Unternehmen, darunter Betreiber kritischer Infrastrukturen. Eine Ursache dafür ist offenbar ein fehlerhaftes Update einer IT-Security-Lösung des Herstellers CrowdStrike. Diese wird von zahlreichen weiteren IT-Diensten genutzt, die in der Folge ausfallen. Nach Informationen des BSI hat der Hersteller der betroffenen Lösung einen Workaround kommuniziert, der von Betroffenen umgesetzt werden sollte. Darüber hinaus hat Microsoft kommuniziert, dass es in der Microsoft-Lösung Azure zu einem Konfigurationsfehler gekommen ist, der ebenfalls weltweit Auswirkungen zeigt. Nach aktuellem Erkenntnisstand aus den Äußerungen der betroffenen Unternehmen gibt es keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Die Vorfälle werden laufend weiter bewertet. Das BSI ist mit allen relevanten Stellen im laufenden Kontakt und informiert kontinuierlich über die Lageentwicklung.
Vielen Dank. Eine Nach- oder wollten Sie noch ergänzen?
Ja, die Frage bezog sich ja noch...
wer betroffen ist.
Genau, auf Ministerien. Also zu einer Betroffenheit von Behörden liegen mir keine Erkenntnisse vor.
Wir haben noch eine Nachfrage. Es gab Anfang des Jahres zum Thema IT-Personal in den Ministerien einen besorgniserregenden Bericht und eine Auskunft der Bundesregierung, dass im Schnitt jede sechste Stelle bei der IT-Sicherheit unbesetzt ist. Im Gesundheitsministerium 80% der Stellen, im Ministerium für Digitales fehlt jede dritte Stelle und zwei Drittel aller Stellen, die fehlen, betreffen das Innenministerium. Können Sie dazu noch was sagen? Wie weit wir da sind. Dieser Bericht ist von Januar.
Er kann sich angesprochen fühlen.
Wenn es um Gesamtzahlen geht, die liegen mir jetzt nicht vor, da müssen wir dem nachgehen.
Herr Haug dazu.
Es gab ja auch, also wir reden ja nicht nur über Flughäfen, sondern in Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig gesehen habe, hat es auch Krankenhäuser beispielsweise betroffen, dass auch Operationen und Ähnliches verlegt worden sind. Inwieweit sind denn beispielsweise auch Notrufsysteme oder Ähnliches, was den Bereich Kritis angeht, betroffen?
Dazu liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Informationen vor. Das ganze Thema wird gerade mit Hochdruck aufgearbeitet. Und wie gesagt, das BSI ist mit allen relevanten Stellen dazu in Kontakt.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Lange.
Ja, nur ganz kurz, Herr Müller. Das Cyberabwehrzentrum der Bundeswehr, wird das dann auch aktiv, wenn es solche Meldungen gibt? Und ganz speziell, es gibt ja auch einen militärischen Teil auf des BER. Gab es da irgendwelche Probleme? Danke.
Also vielleicht vorab, ich habe mich vor der Regierungspressekonferenz erkundigt, bei unseren zuständigen Stellen, die Bundeswehr und das BMVG, der Geschäftsbereich ist nicht betroffen, so wie es aktuell aussieht. Wir haben ja dann entsprechend Meldeverfahren, würden also anhand des Meldeaufkommens sehr schnell merken, wenn etwas nicht stimmt. Nach aktuellen Stand sind wir nicht betroffen. Das Cyberabwehrzentrum, was Sie wahrscheinlich meinen, ist ein nationales Cyberabwehrzentrum, ist nicht bei der Bundeswehr, das ist eine ressortübergreifende Entität. Dort sitzen wir nur, genau wie andere, und tauschen uns aus und sorgen dafür, dass die Informationen, die einzelne Ressorts haben, ressortübergreifend ausgetauscht und genutzt werden. Und natürlich, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wird aktuell auch im Cyberabwehrzentrum, das aber federführend unter BMI ist, soweit ich weiß, dann hier auch sowas thematisiert. Und natürlich tragen unsere Experten dann dazu bei, das Lagebild zu vervollständigen. Zum BER kann ich aktuell nicht viel sagen. Wenn wir auf die gleiche Infrastruktur zurückgreifen, wie also Flugbetriebsflächen, die IT, die dahinter steht, Tower, Bodenkontrolle, Radarsysteme und so weiter, und der BER Probleme meldet, gehe ich davon aus, dass unsere ortsansässigen Einheiten dann sicherlich auch in diesem Umfang betroffen sind. Aber weil es einfach nicht räumlich abgegrenzt ist, sondern wir greifen ja auf die zivile Infrastruktur für den normalen Flugbetrieb zurück. Die Einheit selber, wie gesagt, ist nicht betroffen, sonst hätten wir es anhand des Meldeaufkommens gemerkt. Aber wenn wir dort fliegen wollen, Sie wissen das aus den Medien, gibt es aktuell vom Flugbetrieb her Einschränkungen. Ja.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sieht nicht so aus. Herr Isipov, wir bleiben in der Kommunikation und Sie haben eine Frage dazu.
Wladimir Jesipov auf Deutsche Welle. Mitte Mai hat die Europäische Union beschlossen, dass 4 russische Nachrichtenseiten gesperrt werden müssen in Europa, die zur Eindämmung der russischen Propaganda, unter anderem die Nachrichtenagentur RIA Novosti, Rossiyskaya Gazeta, Izvestia und Voice of Europe in Tschechien. Stand jetzt sind die Seiten nicht gesperrt, die sind offen zu erreichen. Gibt es einen Grund dafür und wann kann man davon ausgehen, dass sie gesperrt werden?
Ich habe von dem Vorgang keine Kenntnis. Ich weiß nicht, ob es dem AA anders geht. Grundsätzlich, glaube ich, wäre ja die EU, wenn ich das richtig verstanden habe, hier auch der Ansprechpartner. Aber wenn wir was beitragen können, würde ich das machen.
Wir sind ja nicht die durchführende sozusagen Organisation dessen. Also insofern müssten Sie sich im Zweifelsfall an die Umsetzungsbehörden wenden.
Okay. So, dann habe ich Herrn Bucket mit einem innenpolitischen Thema.
Genau, es geht noch einmal zum Thema Wachstumsinitiative der Bundesregierung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das BMWK oder das Verkehrsministerium ist. Es geht um die Sonderabschreibungen für die geplanten Sonderabschreibungen für E-Dienstwagen. So einen Vorstoß gab es ja schon mal, also so im Jahr 2019 wurde das ja schon auf den Weg gebracht. Finanzministerium ist, glaube ich, der Ansprechpartner tatsächlich. Für E-Nutzfahrzeuge und E-Lastenräder, das ist dann versickert, sage ich mal, mit Auskunft, die EU würde solche Abschreibungen nicht genehmigen. Also dieser Plan ist nie umgesetzt worden. Ich glaube, im 2022 ist es endgültig beerdigt worden. Wieso soll das jetzt funktionieren, wenn es da Einwände von der EU-Kommission gibt? Und ja, ich sehe da einen Widerspruch.
War das die Frage richtet sich?
Ich glaube, das ist Finanzministerium zunächst mal, ja.
Herr Lindet und Herr Denker.
Genau, vielen Dank für die Frage. Sie sprechen die Wachstumsinitiative an. Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Bundesfinanzminister Lindner haben dazu ja ein Papier am 5. Juli hier vorgestellt. Verschiedene Maßnahmen, unter anderem die, die Sie hier ansprechen, die werden jetzt umgesetzt und die entsprechenden Details erarbeitet. Und da werden alle Fragen dazu entsprechend dann beleuchtet. Zu weiteren Details kann ich mich dazu jetzt nicht äußern. Wie gesagt, es ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das jetzt umgesetzt werden soll und entsprechend laufen die Arbeiten.
Herr Wackert. Ja gut, das war jetzt tatsächlich gar nicht beantwortet, denn die Frage ging ja darum, dass es diese auch von Ihrem Ministerium, also von dem Ministerium ja schon den Vorstoß gab, E-Nutzfahrzeuge eben mit einer Sonderabschreibung zu versehen. Und das wurde ja als nicht möglich bezeichnet, von daher und auch deswegen auch nie umgesetzt. Wissen Sie was noch zu den näheren Gründen, aber wie soll das denn jetzt funktionieren mit Dienstfahrzeugen, wenn es für Nutzfahrzeuge und Lastenräder, das glaube ich war das zweite Element, nicht möglich war und nicht gemacht wurde?
Da bitte ich um Verständnis. Wie gesagt, die einzelnen Maßnahmen sind beschlossen worden, sind zwischen den drei Protagonisten vereinbart worden und das wird jetzt in Angriff genommen. Und da werden sicherlich, Sie haben jetzt hier einige Punkte angesprochen, das wird dort entsprechend beleuchtet. Aber da kann ich mich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu äußern.
Das Verkehrsministerium, ich dachte, Sie suchten, das sah so ein bisschen so aus. Das wäre jetzt noch meine Hoffnung gewesen. Gut, gibt es weitere Fragen zum Wachstumspaket? Das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn, oder bleiben wir mal noch mal bei Herrn Haug mit Verkehr. Das ist das ja auch so.
Eine Frage zur Berichterstattung des Spiegel. Es geht um einen Rechnungshofbericht, den die Kollegen offensichtlich haben und um die Einnahmen von Toll Collect, von der LKW-Maut. Die belaufen sich auf über 100 Millionen Euro und das Unternehmen will quasi, und die Frage, die sich letztlich stellt oder die sich die Rechnungsprüfer stellen, warum das Verkehrsministerium diese Gelder, diese Mehreinnahmen quasi angesichts knapper Haushaltslage nicht dafür nutzen, beispielsweise in Schiene, Straße oder was auch immer zu investieren und stattdessen das Unternehmen offensichtlich dann damit Staatsanleihen kauft, um das Geld anzulegen. Also warum ist das so?
Was ich Ihnen zu dieser Thematik mitteilen kann, ist, dass das BMDV derzeit ergebnisoffen das Vergütungsmodell der Toll Collect sowie eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafterbund in Höhe von 75 Millionen Euro im Jahr 2025 prüft. Deswegen bitte ich jetzt um Verständnis, dass ich jetzt weitere Details zu dieser Prüfung nicht nennen kann.
Das heißt, potenziell würden dann 75 Millionen, also nach Abschluss der Prüfung und wenn man sich so entscheidet, könnten dann 75 Millionen an den Bund fließen?
Wie gesagt, wir prüfen das momentan ergebnisoffen.
Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Brüssler.
Ja, auch als Verkehrsministerium und verwandt zumindest, würde ich sagen. Ist es zutreffend und üblich, dass Bundesminister Volker Wissing bei Veranstaltungen von Lobbyvereinen, die Partner einer Kampagne sind, in einem Nebenraum zu einem Vorab-Meeting trifft, so wie es am 13. März bei einer Veranstaltung von Mobil Deutschland geschehen sein soll?
Der Minister erhält zahlreiche Einladungen und Anfragen zur Teilnahme an Veranstaltungen von unterschiedlichen Akteuren und auch schon zu unterschiedlichen Thematiken. Vor Beginn dieser Veranstaltung, die Sie ansprechen, hier kommt es üblicherweise oftmals zu einem Vorgespräch auch und auch nochmal mit Klärung zu Details zum Ablauf. Das ist ein normal ganz übliches Verfahren. Das Vorgespräch, auf das Sie hier eingehen, wurde wie die gesamte Veranstaltung allein von dem Veranstalter organisiert. An der Stelle möchte ich noch einmal klarstellen, dass der Minister keinerlei materiellen Vorteil erhält von diesem Termin oder anderen. Und es war für uns auch in keinster Weise ersichtlich, ob die Teilnehmer dieser Veranstaltung Geldzahlungen an den Veranstalter in der Erwartung eines Gesprächs erleistet haben. Deswegen, dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor. Und deswegen, wie auch mein Kollege bereits am Mittwoch mitgeteilt haben, wünschen wir hier auch umgehend Aufklärung von Mobil in Deutschland e.V., wie auch Herr Luxisch bereits in dem Schreiben kenntlich gemacht hat.
Ja, Zusatz, wenn ich darf. Ist es zutreffend und üblich, dass Ministerreferenten Lobbyisten um Input für Grußworte des Ministers bitten, wie das ja auch im Vorfeld einer Veranstaltung im Dezember der Fall gewesen sein soll?
Grußwörter werden natürlich immer in Abstimmung mit den Veranstaltern geschrieben. Das heißt, es wird natürlich gefragt, was ist die Thematik, welche Themen werden ihrerseits aufgebracht. Es ist unabhängig davon, in welchem Rahmen die Veranstaltung stattfindet. Egal, ob es jetzt Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen sind, natürlich besteht da immer ein Kontakt mit dem Veranstalter generell.
Gibt es dazu weitere Fragen? Dann haben Sie nochmal das Wort zu einem anderen Thema.
Achso, bin ich
Ukraine,
gleich.
Stichwort Ukraine.
Bin ich gleich dran.
Ja, ja, das ist so.
Zum Thema Ukraine, Frau Hoffmann. Der Ansatz im Haushaltsentwurf für die Ertüchtigungshilfe für die Ukraine liegt, glaube ich, bei 4 Milliarden Euro. Ist die Prämisse bei dieser Summe die, dass man zusätzliche Mittel generieren wird können aus den Zinsgewinnen der eingefrorenen russischen Vermögen, wie das vor den G7 geplant sein soll? Oder wäre diese Summe auch ausreichend, wenn das so nicht zustande kommt?
Ja, also das ist so, wie Sie sagen, der vom Kabinett beschlossene Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt sieht für die Ertüchtigungshilfe 4 Milliarden Euro vor, so wie Sie es auch gesagt haben. Und dieser Betrag ist überwiegend für militärische Unterstützung der Ukraine vorgesehen und insofern auch ein Signal für die Fortdauer der Unterstützung der Ukraine. Deutschland bleibt damit der größte Unterstützer der Ukraine innerhalb der EU. Entscheidend ist, und das haben Sie ja auch erwähnt, dass darüber hinaus die G7 bei ihrem Gipfeltreffen im Juni beschlossen haben, der Ukraine zusätzliche Finanzhilfe in Höhe von etwa 50 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Damit werden eben die sogenannten Windfall Profits genutzt. Und diese Finanzhilfe wird auch zu einem wesentlichen Teil für militärische Hilfe und darüber hinaus für Haushalt und Wiederaufbau verwendet.
Zusatz, wenn ich darf, an Frau Hoffmann, aber gerne auch ans Finanzministerium. Sollte aus welchen Gründen auch immer, sollten diese Windfall Profits nicht in dieser Weise genutzt werden können, hieße das, dass man nochmal an den Haushalt herangehen müsste und diese Summe für die Ertüchtigungshilfe erhöhen müsste. Habe ich das richtig verstanden?
Darüber würde ich nicht spekulieren wollen. Die Planung ist so, wie ich es eben vorgetragen habe.
Gibt es weitere? Pardon, Sie waren ja noch gefragt. Ich wollte dich nicht vereiteln.
Ich ergänze gern noch dazu, unterstreiche das, was die stellvertretende Regierungssprecherin gesagt hat. Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu den vorherigen Jahren ist in der Tat, wie Sie sagten, die Finanzhilfe der G7 in einem Umfang von 50 Milliarden US-Dollar. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte sich dazu auch schon bei der Vorstellung des Regierungsentwurfs am Mittwoch an dieser Stelle geäußert. Das ist ein zentraler Unterschied. Vielleicht noch in Ergänzung dazu, der Mittelansatz für 2025 der Bundesregierung, Frau Hoffmann hatte ja die 4 Milliarden genannt, der ist unverändert. Auch im Vorjahr hatte die Bundesregierung entsprechend 4 Milliarden Euro gemäß der Planung hier vorgeschlagen. Und an Spekulationen beteiligen wir uns natürlich nicht.
Gibt es weitere Fragen dazu oder zu anderen Themen? Herr Wackert.
Ja, ich hätte noch eine Frage zum Thema Autozölle. Eine Wissensfrage zunächst mal, aber dann auch eine Verwendungsfrage. Soweit ich weiß, ist, wenn Zölle erhoben werden, also die Strafzölle, Zusatzzölle, dass dann 75% der Einnahmen an die EU gehen und 25% an die Nationalstaaten. Das würde ich gerne erstmal wissen, ist das korrekt? Und zweitens, wenn diese Zölle dann kommen sollen, wofür sollen denn dieses Geld verwendet werden? Müsste das denn nicht sozusagen für den Klimafonds sein? Weil es geht ja beim Umbau der E-Mobilität ja vor allen Dingen um Klimaschutzgründe.
Das betrifft zunächst dann, glaube ich,
ich würde einmal einordnen, es geht hier nicht um Strafzölle, sondern das sind Ausgleichszölle.
Okay.
Das sind Zölle, die einen Wettbewerbsvorteil, einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil chinesischer Autohersteller ausgleichen sollen. Und die haben auch mit Klima erstmal nichts zu tun, sondern es geht hier um reine Wettbewerbsfähigkeit und um Handelspolitik. Und zur Durchführung, ich weiß nicht, magst du vielleicht was sagen?
Sehr gerne. Der Kollege hat es ja schon angesprochen bezüglich der handelspolitischen Maßnahmen. Die Verwendung der Zölle, wie Sie es schon sagten, betrifft das den EU-Haushalt. Die Aufteilung aktuell ist in der Tat, wie Sie sagten, die Zölle stehen der Europäischen Union zu. Die Mitgliedstaaten vereinnahmen 25% an Verwaltungsaufwand von den Zöllen und die Verwendung der, da müssen Sie noch mal kurz helfen, die Verwendung der Mittel erfolgen für die Ausgaben des EU-Haushalts, die 75%, die der Union zustehen. Aber Sie hatten eine konkrete Frage.
Ja, die Frage war zu den 25%, an denen in dem Fall dann ja dem Nationalstaat, in dem Fall Deutschland.
Genau, das die 25%, Deutschland hier vereinnahmen würde, die fließen in den allgemeinen Haushalt gemäß der Gesamtdeckung und werden für die Gesamtdeckung des Haushalts verwendet.
Okay. Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann habe ich Frau Buschow mit einem anderen Thema.
Ja, es geht im Prinzip auch nochmal ums Thema Haushalt, um den speziellen Fall Zustellförderung für Presseerzeugnisse. Da gibt es wahrscheinlich, geht das, ich vermute, ans BMWK oder ans BMWF, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Äußerung der Kulturstaatsministerin, dass im Haushalt dafür wieder kein Geld vorgesehen ist. Jetzt meine Frage an Sie, können Sie das bestätigen? Und hat man sich damit quasi von diesem Vorhaben im Koalitionsvertrag, war ja vereinbart worden, zu prüfen? Es war immer wieder in Aussicht gestellt worden, dass es eine Unterstützung von Verlagen gibt. Verabschiedet man sich dann damit jetzt komplett für diese Legislatur von diesem Vorhaben?
Ich kann gerne beginnen. Einzelne Berichterstattungen können wir wie üblich nicht kommentieren. Da lief ein Zitat in der Berichterstattung, das stammt von einem Sprecher der Medienstaatsministerin. Insofern müssten Sie sich an die dortige Stelle wenden. Finanzminister Lindner hatte in der Rede im Mai 2024 gesagt, dass ein Konzept einer Förderrichtlinie für eine Zustellförderung noch nicht vorliegt. Und für uns gilt dieser Sachstand unverändert fort.
Dann die ergänzende Frage ans BMWK. Läuft diese Prüfung tatsächlich noch und wann wird die abgeschlossen? Und vielleicht doch noch mal die Rückfrage ans BMF. Sie können ja zumindest sagen, wird dafür Geld im Haushalt zur Verfügung gestellt oder nicht? Also ist das im Regierungsentwurf vorgesehen oder nicht?
Also nach meiner Kenntnis ist unsere Zuständigkeit liegt nicht mehr dafür bei uns, für diese Zustellförderung. Ich hoffe, dass meine Kollegen mir kurz noch mal eine Nachricht dazu geben, ob ich mich in diesem Punkt irre. Deswegen kann ich eigentlich jetzt aus dieser Situation nichts dazu beitragen weiter.
Ja, vielleicht können die auch dann gleich sagen, wer zuständig ist. Dann könnten wir hier
sozusagen. Ja, das klären wir auch.
Nett. Dann suchen wir hier nicht rum. Es war noch die Frage, ob es im Haushalt ist, etatisiert ist, ja.
Zum Bundeshaushalt wissen Sie, dass hier verschiedene Parameter eine Rolle spielen, insbesondere die sogenannte Etatreife. Und wie ich ja eben schon dargestellt habe, ohne überhaupt ein konkretes Konzept haben wir hier Probleme, überhaupt dann entsprechende Mittel einzustellen. Das ist mein aktueller Sachstand dazu.
Herr Lange?
Durch die Nachfrage ist dann mein Kenntnisstand richtig, dass dieses Konzept von Frau Roth kommen müsste und vielleicht auch Frau Hoffmann, weil die Frage dann weiterhin im Raum steht. Es ist ja ein zentraler Punkt des Koalitionsvertrages, die Zustellförderung. Fällt die jetzt aus oder kommt die noch?
Ich kann darüber nicht mehr sagen als die Kollegen. Wenn die Zuständigkeit nicht mehr beim BMWK sein sollte, dann wäre sie bei BKM. Und dann müssten wir dazu was nachreichen.
Wir einigen uns dort.
Gut. Dann habe ich Herrn Haug noch mal.
Noch mal eine Frage an das Bildungsministerium. Und zwar Stichwort Digitalpakt 2. Da gibt es aus Regierungsfraktionen die Forderung, mal klarzustellen, wie viel Mittel da letztlich in den Haushalt gestellt worden sind. 1,6 Milliarden sind, glaube ich, für Digitalisierung in Schulen vorgesehen. Wie viel davon ist für den Digitalpakt 2? Und es gibt auch bereits natürlich Kritik aus den Ländern, von Länderministern. Mal unabhängig von der Zahl, ist das ausreichend, was der Bund dann da in diesen Digitalpakt 2 reinsteckt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ganz klar ist, der Digitalpakt 2.0 muss kommen. Die Ministerin auch schon mehrfach betont, denn unsere Schulen müssen digitaler werden. Wir müssen aber auch aus der Erfahrung mit dem ersten Digitalpakt lernen. Der Digitalpakt 2.0 darf keine Kopie des ersten sein. Notwendig ist ein Gesamtkonzept für digitale Bildung, das neben der technischen Ausstattung auch eine Stärkung der Lehrerbildung umfasst. Der Bund ist bereit, die Hälfte der Finanzierung im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten zu übernehmen. Die Gesamtfinanzierung, die von Seiten des Bundes im Haushalt 25 und in Folgejahren angelegt ist, hängt maßgeblich von der Bereitschaft der Länder ab, hierzu die Voraussetzungen zu schaffen und einen substanziellen finanziellen Beitrag zu leisten.
Können Sie mal das mit Zahlen unterlegen? Also wenn die Länder die Hälfte zahlen? Was ist denn die Gesamtsumme dann, was vorgesehen ist?
Wir stehen ja im Moment noch mit den Ländern im Austausch und in Verhandlungen. Wir haben, wie Sie richtig gesagt haben, im Haushaltstitel für 25 diese circa 1,6 Milliarden Euro eingestellt. Und es ist auch schon öfter gesagt worden, oder es steht fest, dass das Ganze 50-50 finanziert werden soll von Bund und Ländern.
Zusatz? Ja. Heißt das quasi, die 1,6 Milliarden sind komplett für den Digitalpakt 2? Oder sind es unterschiedliche Projekte dann noch, die da mit reinkommen?
Die 1,6 Milliarden sind in dem Titel Zuweisung an die Länder zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur für Schulen eingestellt.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
So, gibt es dazu weitere Fragen oder sonstige Fragen zu anderen Themen? Herr Lange?
Ja, danke. Eine Frage ans BMI nochmal im Nachklapp zu dem, ich nenne es jetzt mal Kompaktverbot. Eine Frage, die ist vielleicht eher anekdotisch, aber trotzdem, das Vereinsverbot zieht ja auch das Verbot Weiterverwendung von Kennzeichen dieses Vereins nach sich. Was ist mit dem ganzen Merchandising, das Compact verbreitet hat? Darf das in der Öffentlichkeit tatsächlich weiterverwendet werden oder ist das auch, unterliegt das auch diesem Verbot? Danke.
Herr Dr. Achter,
ja.
Das Wort.
Sekunde. In der Tat müsste ich das nachreichen. Ich versuche das in der laufenden REC-PK zu tun.
Mir erscheint, dass diese REC-PK nicht mehr sehr lange laufen wird. Also jedenfalls, was hier auf meinem Zettel sich abspielt. Aber vielleicht hat noch jemand eine Frage, dann hätten wir noch eine Chance dafür. Das sieht mir aber nicht so aus, aber dann könnten Sie es vielleicht uns netterweise schicken.
Mach ich.
Dann würden wir es verbreiten. Ja. Ja, ich danke herzlich unseren Gästen fürs Kommen, auch den Mitgliedern und den vielen, die Fragen gestellt haben und Antworten gegeben, und wünsche uns alle ein gutes Wochenende.